wichtig, in unserem Leben auch so ein bisschen zu gucken, ja, auf welchen Werten steht denn mein Leben, was ist wichtig, wer bin ich selber? Und dazu soll ein bisschen diese kleine Predigt heute dienen. Das Grab ist leer. Amen. Das Grab ist leer und darin haben alle Evangelienberichte in der Bibel die gleiche Kernaussage. Das ist das große Highlight, das Novum in der Menschheitsgeschichte. Da ist jemand wirklich mausetot gewesen, drei Tage lang unter der Erde gewesen oder zweieinhalb, wenn wir ganz exakt deutsch so wieder rechnen, und ist leibhaftig auferstanden mit einem Körper, Version 2.0, kann durch Wände gehen, ist nie wieder krank. Und wisst ihr was? Jesus Christus hat den gleichen Körper vom Ostermorgen noch jetzt gerade. Er sitzt irgendwo in Gottes Welt dort, kommt von dort auch nochmal wieder, aber er hat genau diesen Körper jetzt an. Und als Christen, da haben wir die Hoffnung, weil das bei Jesus funktioniert, weil der Vater ihn lebendig gemacht hat, neues Leben geschenkt hat, Auferstehung geschenkt hat. Deswegen dürfen wir darauf vertrauen, wir bekommen das auch. Wenn wir irgendwann mal in die Kiste steigen oder in die Urne, für Gott ist das kein Problem. Er macht neu, weil er der Gott allen Lebens ist. Das Grab ist leer und das ist eine spannende Geschichte in der Bibel, denn das ist ja gar nicht vorauszusehen gewesen. Jesus hat es angekündigt, aber die Jungs, die waren seine Jünger, die waren wie manche Schüler im Unterricht, ja, hören hier ein Ohr rein, anderes Ohr wieder raus. Erst später haben sie oder wurden sie von Gottes Geist daran erinnert, dass Jesus das angekündigt hat. Nun haben wir den Salat, das Grab ist leer. Obwohl ein riesiger Stein davor gewälzt war, obwohl es eine Wachmannschaft Soldaten gab, die dieses Grab bewachen sollten, weil Jesus ja schon angekündigt hat, dass er aufersteht. Das Grab ist leer, weil der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Jesu Auferstehung ist wahr, weil es Zeugen gab, weil er nach der Auferstehung Menschen begegnet ist, so vielen, dass man das nicht mehr leugnen konnte damals in der Gesellschaft. Und seine Auferstehung ist auch heute noch wahr, weil auch heute noch Menschen begegnet, dir und mir, und weil er sein Auferstehungsleben weitergeben möchte an diese Generation, in der wir heute leben. Ich habe das persönlich erlebt, dass Jesus lebt. Ich bin ihm begegnet, habe ihn zwar nicht gesehen, aber er ist auch in Situationen meines Lebens ganz nahe gekommen, dass ich es nicht mehr leugnen kann und bezeugen kann, der Herr ist auferstanden. Und das wollen wir heute beim Osterfest ein Stück weit feiern und ein bisschen in diesen biblischen Bericht nochmal reingucken. Denn die Evangelisten, die haben also dieses große Highlight betont, Jesus ist auferstanden, aber sie waren sich auch bei einer anderen Sache noch total sicher, nämlich, dass die Frauen die Ersten waren, die am Grab angekommen sind. Da sind sich alle einig und das hat mich zum Predigttitel geführt, der recht feministisch klingt, die Frauen zuerst. Die Frauen zuerst, wir haben hier etwa 57% Frauen heute und Mädchen bei uns hier über den Daumen geschätzt. Und heute könnt ihr besonders mal was mitnehmen, hoffentlich von der Predigt. Aber auch wir Männer sollen etwas lernen, nämlich, dass die Bibel nicht ein Buch von Machos ist, kein Buch aus einer Männerwelt, das nur für Männer geschrieben wurde, sondern Gott hat alle Menschen im Blick. Er hat Männer und Frauen lieb. Und die Frauen sind wertvoll. Manche Frauen von euch wissen das. Frauen haben einen schweren Stand in dieser Welt. Sie sind noch immer selten in Spitzenpositionen zu finden, dürfen nicht immer die erste Geige spielen. Sie verdienen statistisch gesehen immer noch viel weniger als die Männer, obwohl viele Frauen viel mehr arbeiten als mancher Mann, weil sie auch noch zu Hause den Haushalt und die Kindererziehung machen und nicht alle Männer dort mithelfen. In manchen Ländern, in manchen Religionen, da werden Frauen niedergehalten, regelrecht unterdrückt, etwa wenn wir an die Situation der Frauen im Iran denken. Die Christenheit, die hat sich in Sachen Frauen in 2000 Jahren Geschichte auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, aber doch gibt es auch herausragende Frauen, die in der Kirchengeschichte wichtig waren, nicht nur die heilige Maria, sondern auch viele Ordensfrauen, Diakonissen, Nonnen, die Gutes und Mildtätigkeit an die Welt weitergegeben haben. Die Bibeltexte in der Ostergeschichte, die legen uns auch heute so eine Wertschätzung von Frauen ein Stück weit ans Herz. Denn die spielen in dieser Auferstehungsgeschichte keine unwesentliche Rolle. Jesus, der hatte neben seinen 12 Jungs, der hatte eine größere Schar von Unterstützern, die noch ja drumherum waren, und etliche davon sind wohlhabende Frauen gewesen. Im Grunde waren bei Jesus und seiner Truppe waren die Frauen das Rückgrat, denn die haben diese dreijährige Tournee von Jesus durchs Land im Grunde finanziert, kann man sagen. Von allem, was wir wissen, waren das die Frauen, die Gastfreundschaft immer wieder gewährt haben und die sicherlich auch gut kochen konnten und für das leibliche Wohl gesorgt haben. Und Jesus, der war, wenn wir in die Bibel genau reinschauen, er war kein Macho, sondern er hat immer wieder die Frauen zu sich durchgelassen, obwohl er in einer Gesellschaft lebte, wo eine Frau wirklich nichts zu sagen hatte damals. Jesus war da anders. Er hat mit den liebevollen Augen Gottes gesehen und gesagt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und beide spiegeln Gottes ja Herrlichkeit wider. Jesus hat mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen, eine Frau, die Blutungen hatte, die nicht wegging, und das in dem religiösen Israel. Er hat mit einer Ehebrecherin Seelsorge betrieben, die gerade noch gesteinigt werden sollte. Und er hat Freundinnen gehabt, beispielsweise Maria und Martha, wo er gerne zu Gast war. Auch später, nach Jesu Tod und Auferstehung, sollten die Frauen in der ersten Gemeinde, die sich ausgebreitet hat im Römischen Reich, sollten die Frauen eine wichtige Rolle spielen. Wenn ihr so in den Briefen im Neuen Testament lest, immer wieder werden Frauen genannt, namentlich. Und das in einer Welt, wo Frauen nichts wert waren. Dieser freundliche Umgang Jesu mit Frauen, das war für die damalige Zeit absolut revolutionär, dass er sie so emporgehoben hat, gleich behandelt hat, dass er sie genauso wertgeschätzt hat wie die Männer. Und vor diesem Hintergrund, da leuchten nun die Frauen in der Ostergeschichte besonders hell für uns heute. Denn während die Jünger das tun, was Männer so tun, die klagen über den Verlust von ihrem Leitwolf, Jesus ist gestorben Karfreitag, und sie sagen, oh, jetzt haben wir keinen Chef mehr, was sollen wir denn jetzt machen? Jeder geht in seine Richtung. Judas, der bringt sich erstmal um, weil er ein schlechtes Gewissen hat, dass er Jesus an die Römer verscherbelt hat oder an den Hohen Rat. Petrus versinkt in Selbstanklagen, aber die Frauen, die stehen immer noch da. Die Frauen sind parat. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die ersten zwei Verse. Als der Sabbat vergangen war, da kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen, um Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Maria von Magdala und insgesamt vier andere Frauen werden in den Evangelien genannt, die in der Frühe des ersten Wochentags aufbrechen. Das sind richtige Frühaufsteher. Und die wollen den Leichnam von Jesus mit Duftölen für die letzte Ruhe versorgen. Sie agieren dank weiblicher Intelligenz nicht als Einzelgänger, sondern Frauen, das wisst ihr, die ihr welche seid, Frauen, die sprechen sich ab, die verabreden sich, die überlegen vielleicht, welche von den Ölsorten denn jetzt die duftendste ist. Die werden auf dem Bazar sicherlich auch geguckt haben, Preis-Leistung, was können wir uns denn leisten, was passt noch in der Familienkasse, und dann haben die das gemacht. Frauen sind intelligent, weil sie zusammenhalten, weil sie Gemeinschaft leben, mehr als manche Männer, die eher so sich selber sehen und ich bin der Chef. Es gibt Frauen wie Maria, die vorher berichtet werden, die aus Liebe und Leidenschaft für Jesus sogar ganz teures Öl verschwenderisch um seine Füße salben. Die Frauen, die spielten in Jesu Leben eine Rolle und die spielen im Leben von uns allen glücklicherweise eine Rolle. Die Frauen sind von Haus aus anders als Männer. Sie sind empathischer, einfühlsamer, sie sind resilienter. Das heißt, nach einer Niederlage stehen Frauen schneller auf. Da gibt es ein schönes Buch von Frank Schirmacher, der leider schon verstorben ist, Minimum. Der stellt so heraus, dass Frauen im Grunde das Rückgrat von Gesellschaft sind, dass sie ja weitergeben, was die Männer einfach in ihrem Starrsinn manchmal gar nicht so sehen. Am Tisch haben wir gerade gesprochen über den Krieg. Und die Frauen, die damals, ja, die Männer waren im Krieg und die Frauen wurden vertrieben, hatten lauter Kinder dann und sind mit denen auf die Flucht gegangen, haben vielleicht das eine oder andere Kind verloren, mussten hier in der Fremde irgendwo neu anfangen. Und die Frauen haben das geschafft, weil Frauen anders sind als Männer. Jedenfalls bei Jesus hier in dieser Ostersituation, da sind die auf dem Friedhof, an dieser Grabhöhle, die in den Stein gehauen ist. Und in dieser Situation sind die Frauen die, die initiativ sind, die, die noch funktionieren nach der großen Krise. So wie die Jünger sind die Frauen auch davon ausgegangen, dass Jesus tot ist. Sie werden uns also hier nicht jetzt als Glaubensheldinnen geschildert, die sagen, ach ja, wir glauben, dass er da auferstanden ist und jetzt gucken wir mal, was er so macht, sondern sie gehen davon aus, Jesus ist mausetot, sie sind Realisten und sie wollen ihrem Herrn einfach die letzte Ehre erweisen. Der Tod gehörte einfach damals zum Leben viel mehr dazu. Die Lebenserwartung war damals viel, viel kleiner als heute. Andauernd war man irgendwo bei Beerdigungen und man wusste, welche Handgriffe da zu tun sind. Doch an diesem Sonntag, da entdecken die Frauen das Unfassbare als Erste. Dieser mächtige Stein, wo sie schon geknobelt haben, wer rollt den denn weg? Welche Männer, welchen Bagger holen wir denn, um diesen Mordstrumm von Stein dort wegzurollen? Der ist weg. Das Grab ist offen. Sie gehen rein und im Grab treffen sie dann auch noch auf Boten Gottes, auf Engel. Die Anzahl der Engel, die variiert in den Berichten etwas bei Markus und Lukas, aber die Frauen, die bekommen in jeder Version von diesem Boten Gottes, von den Engeln, einen Auftrag. Sagt es weiter. Ihr seid jetzt Zeugen von etwas ganz Besonderem. Sagt es weiter an diese 12 Jünger, an die Freunde von Jesus, die sich irgendwo verstecken in den Löchern und Ritzen. Lukas 24, Vers 11. Und als die Frauen dahin gehen zu den Jüngern, und den Jüngern erschienen diese Worte, als wäre es ein Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Ach, die Frauen. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Die Jünger waren schon ganz schöne Machos. Das lesen wir immer wieder, auch in den Evangelien. Die kamen aus ihrer Haut nicht so raus. Aber an dieser Stelle ist es wichtig, dass sie den Frauen Glauben schenken. Der Umstand, dass selbst die Jünger an der Auferstehung gezweifelt haben, macht diese Berichte umso authentischer. Und das zeigt, dass diese Berichte nicht irgendein Autor am Schreibtisch entworfen hat, so eine durchgestylte Geschichte, wo alles passt und hieb- und stichfest ist, sondern hier wird das echte Leben berichtet. Hier wird von Frauen berichtet, die in der damaligen jüdischen Welt auch vor Gericht als Zeuge keine Aussage machen durften. Sie wurden nicht für voll genommen, die Jünger haben sie nicht für voll genommen, aber genau das wird uns berichtet und das drückt aus, dass hier nicht was schön geredet wird, dass hier keine religiösen Fantasien im Spiel sind, sondern dass es die Realität ist, denn die Realität ist doch oft so, dass es ganz anders ist, als man sich das denkt oder planen kann. Das Leben ist doch so. Es ist ein Schwanken, ein Zweifeln. Es ist das, was man nicht planen kann. Das, was draus geworden ist, nachdem du Pläne gemacht hast bei dir. Und diese Ehrlichkeit, die finden wir hier in der Bibel und die verstärkt diese Berichte von der Auferstehung über das leere Grab von Jesus. Nach der ersten Aufregung, da zoomt der Bericht dann nochmal mehr auf eine einzelne Frau. Diesen Bericht, den können wir bei Johannes im Evangelium lesen. auf diese Frau Maria von Magdala, die Jesus von bösen Geistern einmal gereinigt hat. Diese Frau, die stand Jesus besonders nahe, war eine Freundin, auch wenn sie kein sexuelles Verhältnis mit Jesus hatte, wie es manche hinterher ihr unterjubeln wollen. Nachdem die Jünger informiert sind, bleibt diese Maria von Magdala weinend auf dem Friedhof zurück. Sie ist wirklich betroffen. Sie ist nicht betroffen, weil Jesus gestorben ist, sondern sie fragt sich, ja, wo ist denn nun der Leichnam, die Leiche, die ich einsalben will? Ich will ihm doch noch was Gutes tun, jetzt ist er nicht mehr da. Wo ist er denn? Wer hat ihn denn geklaut? Johannes 20, sie spricht zu den Engeln, den Boten, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das dann sagte, da drehte sie sich um und sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das heißt, der Auferstehungskörper sieht äußerlich schon mal ein bisschen anders aus. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und sie spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Da spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Meister, heißt eigentlich lieber Meister, mein Meister. Maria, sie war enttäuscht, sie war verletzt. Sie hat aber diese Gefühle zugelassen und sie ist auf die Suche gegangen an diesem tristen Ort. Und diese Maria, die soll uns heute eigentlich ein Vorbild sein. Denn in ihrer Trauer, da hat sie Jesus weit dahin gesucht, mit aufrichtigen Herzen. Sie wollte in seiner Nähe noch sein. Sie wollte anknüpfen an dem, was sie mit ihm bereits erlebt hat in der Vergangenheit. Und sie gibt sich nicht mit dem großen Fragezeichen des leeren Grabes zufrieden, sondern sie ist aktiv. Sie ist eine Frau, die sagt, was machen wir jetzt draus? Wo ist er denn? Und mit dieser Einstellung durfte sie dann schließlich erkennen, dass der, mit dem sie sprach, Jesus ist, der Auferstandene. Und damit ist sie historisch die Erste, die Jesus leibhaftig dort im Auferstehungsleib begegnet ist. Ich vergleiche das mal mit uns. Alle, die von uns hier sagen, ich bin Christ, da glauben wir ja daran, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist nun beim Vater im Himmel, bis er eines Tages wiederkehrt. Und wir glauben, Jesus, der hat die Macht. Und wir glauben, Jesus Christus sind wir wichtig. Aber so wie Maria und die Jünger, sind wir manchmal in Situationen, wo wir sagen, wo ist er denn jetzt? Wer hat ihn denn weggenommen? Wo schlägt denn mein Herz jetzt noch für Jesus? Warum fühle ich mich ihm so nah, so fern? Was ist denn passiert? Wir kennen diese Zeiten, wo es sich anfühlt, als wenn Jesus plötzlich irgendwie nicht mehr da ist. Und wir fragen uns, warum er das eine oder andere Leid in meinem Leben zugelassen hat. Und vielleicht sind wir sogar schon so weit, vielleicht sogar heute, dass wir unsere Hoffnung begraben haben auf Jesus, auf den Sohn Gottes, auf den, der Wunder tun kann, auf den, der weiß, was gut ist für uns. Vielleicht haben wir unsere Hoffnung schon begraben. Jesus liegt im Grab, für uns ist er gestorben. So wie die Jünger Jesus damals für tot gehalten haben. Dieser Text, diese Frau Maria Magdalena, die ruft uns heute zu. Steh auf und geh noch mal auf die Suche. Jesus, der ist immer noch für eine Überraschung gut. Und das sind Schätze, die in diesem Text stecken, dass sie uns Mut machen, daran zu glauben, darauf zu hoffen, dass da noch mehr ist, auch in Sachen Glauben. Dass wir die Beziehung zu Gott, wenn wir sie aus den Augen verloren haben, wieder neu suchen und finden können. Und deswegen liegen drei Schätze in dieser Ostergeschichte für mich. Der erste, der große Schatz, der natürlich am bekanntesten ist, Jesus hat tatsächlich den Tod besiegt, er lebt auch noch heute. Und damit kann ich auch persönlich auf meine Auferstehung nach dem Tod hoffen. Das gibt mir Kraft Und das ist auch der Grund, warum ich als Teenager mal Christ geworden bin, weil ich Angst hatte vor dem Tod, mir gut vorstellen konnte, nicht mehr zu sein und mit dieser Angst zu Gott gegangen bin und Jesus begegnet bin und seitdem nie wieder Angst hatte und über 1100 Leute beerdigt habe und immer wieder die Hoffnung habe, es geht weiter für sie. Der zweite Schatz, der hier drin ist, ist die Wertschätzung für Frauen, die uns in der Bibel überliefert wird. Frauen sind wichtig und ihr Frauen, wenn ihr euch vielleicht gerade unterdrückt fühlt oder nicht für voll genommen, die Bibel steht hinter euch. Ihr seid wer in Gottes Augen? Ihr seid nicht zweite Klasse, sondern Gott hat euch genauso lieb wie die Männer. Ihr seid anders, bemerkenswert anders als Männer. Und Mann und Frau, wenn sich das ergänzt, dann kann was Gutes draus geschehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch dranbleiben. Wir werden in Zukunft mal eine Predigt von Nafisa hören über Frauen in der Bibel. Denn das ist so wichtig, dass wir das immer wieder auch in einer Welt, die immer noch nicht Frauen gleichstellt, dort betonen. Und der dritte Schatz ist, dass wir eben so wie Maria nach Jesus suchen können. Wir können heute auf die Suche gehen. Du brauchst nicht sagen, ach, meine Beziehung zu Jesus von damals, das ist halt gewesen. Das Feuer ist weg. Gib dich nicht damit zufrieden, sondern geh auf die Suche. Wo ist er? Wenn du heute traurig bist oder dich alleine fühlst, dann muss das nicht so bleiben, weil Jesus Christus auferstanden ist und weil er sich auch heute noch finden lässt und weil er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir, bei dir, bei dir. Du musst nicht alleine sein. So wie die Frauen keine Einzelkämpfer waren, sondern gemeinsam ans Grab gegangen sind, so dürfen wir auch als Menschen lernen, Gemeinschaft zu pflegen, Gemeinschaft zu bauen, immer wieder gemeinsame Lösungen zu finden und auch gemeinsam eine gute Zeit zu haben im Gottesdienst und auch sonst bei anderen Anlässen. Das wünsche ich mir. Und diese Impulse wollte ich euch weitergeben. Amen.